Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 27. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Das kleine G an der UWH, das findet man vor allen Dingen auch in dem Wort Forschung. Hinten, ganz hinten, Forschung. Und Forschung ist natürlich immer etwas, was auch für die Gesellschaft wichtig und notwendig ist. Und sie macht auch Spaß, wie wir in der letzten Folge gehört haben. Und sie ist auch vor allen Dingen interessant und dann noch interessanter, wenn es etwas Neues ist, neue Felder aufgemacht werden, neue Forschung begonnen werden, neue Labore aufgebaut werden. Und so hat mich mein Weg heute in das Labor für, das habe ich schon wieder vergessen, Neuropsychologie geführt. Mal eben gucken, ob meine Gesprächspartnerin nickt, das tut sie. Meine Gesprächspartnerin ist nämlich Professor Dr. Martina Piefke. Sie hat den Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik des Verhaltens an der Universität im Department für Psychologie und Psychotherapie in der Fakultät für Gesundheit inne. Das habe ich mal alles richtig gesagt. Endlich mal. Kommt ja selten genug vor. Herzlich willkommen, Frau Piefke.
Ja, danke. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir sind hier in Ihrem neuen Labor. Und das ist ein Labor, was jetzt nicht gefließte Bänke hat und Reagenzgläschen. Das hat ja Herr Sauerland auch schon mal erzählt, dass seine Kinder gesagt haben, du bist gar kein Forscher, du hast gar keinen Kittel an. Sondern das ist ein Labor, wo psychologische Forschung gemacht wird. Was das genau ist, das erklären Sie uns wahrscheinlich gleich in aller Ausführlichkeit. Aber wir wollen doch erstmal gucken, wer sind Sie denn eigentlich? Was hat Sie denn eigentlich nach Witten getrieben? Oder vielleicht die erste Frage, wann haben Sie zum ersten Mal von dieser Universität erfahren?
Also ich habe zum ersten Mal von dieser Universität erfahren, das sage ich ganz ehrlich, als die Stelle ausgeschrieben war. Also ich habe halt gesehen, Wittenherdecke hat einen Lehrstuhl ausgeschrieben, der wirklich wie die Faust aufs Auge auf meine Ausbildung passt. Und dann habe ich mich halt beworben, bin eingeladen worden und dann habe ich sogar den Ruf bekommen. Und ja, jetzt bin ich seit dem 1. September 2012 hier und bin dabei, mit den Kollegen zusammen das Department für Psychologie und Psychotherapie aufzubauen und bemühe mich mit meinem Lehrstuhl da einen entsprechenden Beitrag zuzuleisten.
Es geht Ihnen so wie mir. Ich hatte vorher, bevor ich diese Stellenanzeige las, auch von diesem Haus hier relativ wenig gehört oder gar nichts sogar, genauer gesagt. Sie sagten, das passte so gut zu Ihrer Ausbildung. Ich habe mal so ein bisschen gestöbert in Ihrer Ausbildung und da habe ich schon was ganz Tolles bei Ihrer Diplomarbeit gesehen. Beziehungsweise in Ihrem gesamten Studium erst einmal, denn das Integrierte, also fächerübergreifende, das spielt ja hier in Witten immer eine relativ große Rolle. Interdisziplinarität ist ja jetzt auch so ein vielleicht schon etwas zu abgegriffenes Modewort. Aber Sie haben tatsächlich in Ihrem Studiengang, den Sie in Hannover studiert haben, direkt einen integrierten Studiengang studiert, wo die Fächer Psychologie, Soziologie, Politikwissenschaft und Rechtswissenschaft gemeinsam drin vorgekommen sind. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, so einen Studiengang zu studieren?
Ja, das war, also ich habe ein Semester Politik und Philosophie studiert und dann habe ich festgestellt, es ist mir zu eng und da komme ich irgendwie nicht weiter. Und dann habe ich halt gesehen, da gibt es diesen breiten Studiengang und Psychologie hat mich eigentlich auch schon immer interessiert. Und dann habe ich halt da weitergemacht, habe mich da auch sehr wohl drin gefühlt. Also ich war nicht immer Hirnforscherin, sondern habe halt geisteswissenschaftlich begonnen sozusagen. Und bin dann aber von der Geisteswissenschaft, also meine Diplomarbeit habe ich ja über das Gedächtnis geschrieben, über interdisziplinäre Gedächtnisforschung und habe mich da halt immer gefragt, wenn es um solche Dinge wie das kulturelle Gedächtnis geht und so, das war da immer in der Diskussion, ja, wie sieht eigentlich die Biologie dahinter aus, die so etwas produziert wie ein kulturelles Gedächtnis? Und habe mich dann für die Promotion für ein DFG-Stipendium beworben, wo es halt genau darum ging, was macht das Gehirn, wenn es solche kognitiven, komplexen Dinge produziert. Und dieses Stipendium habe ich bekommen und habe dann im Bereich der biologischen Psychologie promoviert mit funktionellen bildgebenden Verfahren. Also ich habe mir da angeschaut, was macht unser Gehirn, wenn wir uns an unsere Autobiografie erinnern und zwar emotional an autobiografische Episoden erinnern. Ja, und von da aus, nach der Promotion, bin ich dann zu den Medizinern. Also als Postdoc bin ich sehr lange in der Uniklinik Aachen und im Forschungszentrum Jülich gewesen und habe mit Neurologen und Psychiatern zusammengearbeitet. Ja, da bin ich wirklich eher so in die Neurologie, wirklich in die medizinische, in die klinische, medizinische Forschung abgetaucht. Das hat mir auch irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Dann wollte ich mich habilitieren. Das ging in der Medizin natürlich nicht so gut, weil ich halt Diplom-Sozialwissenschaftlerin war und da hätte ich an der Uniklinik ein Problem bekommen. Und dann bin ich halt nach Bielefeld zurück, um mich vorwiegend zu habilitieren in die biologische Psychologie wieder. Ja, und da saß ich dann habilitiert, hatte auch eine gute verbeamtete Stelle, aber der Job hier in Witten hat mich doch dann so gereizt, dass ich diese Verbeamtung drangegeben habe und dann hierher gekommen bin. Und ich bereue es auch nicht.
Das ist natürlich schon mal ein gutes Zwischenergebnis, toll. Ich hatte mir als Stichwort aufgeschrieben, was ist ein autobiografisches Gedächtnis, weil ich das auch gelesen hatte in ihrer Curriculum Vitae, also ihrem Lebenslauf, wie man da auf Deutsch sagen könnte. Was, das autobiografische Gedächtnis, was ist das, woran ich mich erinnere, wenn ich mich zum Beispiel so, wie war ich denn als Kind, wenn ich, wir gucken gerade hier so aus dem Fenster auf den Kindergartenplatz, ist das das, was damit gemeint ist?
Genau, das hat eigentlich zwei Facetten. Einmal autobiografische Fakten. Das sind solche Sachen, wo Sie gewohnt haben, als Sie 9 waren. Ich bin mir sicher, Sie wissen bestimmt noch den Namen von Ihrer Klassenlehrerin in der Grundschule. So, solche Sachen halt. Die Namen von Freunden, Straßen und so weiter, wo Sie gewohnt haben halt. Und es gibt das episodisch autobiografische Gedächtnis, was erheblich interessanter ist. Also das ist zum Beispiel die Erinnerung daran, als Sie eine wichtige Person in Ihrem Leben kennengelernt haben. Vielleicht Ihren Hochzeitstag, falls Sie verheiratet sind. Der erste Schultag, eine ganz schlechte Schulnote, ein Streit mit Ihrem Vater. Also alles so Erlebnisse, die emotional gefärbt waren und die Sie auch ein Stück geprägt haben. Also das autobiografische Gedächtnis ist eigentlich eine ganz tolle Gedächtnisform, weil sie immer selbstbezogen ist. Und eigentlich dieses autobiografische Gedächtnis verändert sich auch im Lauf der Zeit. Also Sie erinnern sich jetzt an ein Kindheitserlebnis ganz anders, als Sie sich vor 20 Jahren daran erinnert haben. Sie interpretieren es um, es wird anders emotional gefärbt, also es ist nichts Statisches. Also ich habe mal ein fatales Erlebnis gehabt mit dem autobiografischen Gedächtnis. Da wollte ich nachschauen, wo ich früher in Bielefeld gewohnt habe. Ich war mir sicher, ich weiß, wo das Haus war, ich weiß, wie die Straße aussah, welche Farbe das Haus hatte, wie das Fenster aussah, wo ich gewohnt habe. Das war komplett falsch. Das Haus war nicht an dem Ort, wo es war, es hatte auch nicht die Farbe. Das Fenster sah auch komplett anders aus. Das Einzige, was wirklich noch stimmte, war die Adresse, die hatte ich halt abgelesen. Aber ich war wirklich, also da habe ich das zum ersten Mal so richtig selber gemerkt, dass das Bild, das ich habe, absolut nichts mit der Realität zu tun hat. Von diesem Haus, das da steht.
Haben Sie denn eine Idee, wo dieses Bild dann hergekommen ist?
Meine Erinnerung hat das überarbeitet. Ich erinnere mich an diesen Ort so und habe mich vielfach wieder daran erinnert und habe diese Erinnerung jedes Mal umgebaut. Also das autobiografische Gedächtnis konstruiert, rekonstruiert und konstruiert Autobiografie und damit halt auch unsere Identität, unser Selbstkonzept, unsere Persönlichkeit im Grunde. Das ist ein sehr komplexes Gedächtnis. Und wenn man sich das überlegt, dann wenn jemand zum Beispiel nach einem Unfall oder so eine Gedächtnisstörung hat und sich an sein Leben nicht mehr erinnert, ist das fatal, weil dieser Mensch irgendwie leer ist. Also ein unbeschriebenes Blatt im Grunde.
Aber andererseits könnte es ja wieder rekonstruieren, wenn es sowieso ein Prozess ist, den wir selber mehr oder weniger schreiben und auch ändern, dann könnte das ja auch sogar ein positiver Aspekt sein, dass man sagt, es ist gar nicht notwendig, dass du dich an das Original erinnerst, weil du machst sowieso eine Überarbeitung in deinem Kopf. Also kann auch das leere Hirn, in Anführungszeichen gesprochen, mit irgendwas gefüllt werden.
Das kann man natürlich. Man kann sich einmal von seinen Freunden erzählen lassen, was passiert ist. Selbst wenn man nicht mehr weiß, was man für einen Beruf hatte, kann man sich das ja auch erzählen lassen. Und spätestens der Chef, wenn man wird es einem irgendwann sagen, weil er anruft, Moment mal, hier muss es jetzt weitergehen. Ja klar, solange das anterograde Gedächtnis, also das Gedächtnis, das sich neu bildet vom Zeitpunkt dieses Unfalls, den ich jetzt gerade mal irgendwie mir gedacht habe, solange das noch intakt ist, funktioniert das natürlich. Dann kann man auch das retrograde Gedächtnis, also das, was vor dem Unfall war, zum Teil durch Erzählungen wiederherstellen und halt wirklich Gedächtnis neu bilden. Aber dass wirklich dieses ursprüngliche Gedächtnis wiederhergestellt wird, doch manchmal kommt es vor, manchmal dauert es auch einfach nur eine Weile, dann erinnern sich die Menschen wieder, dann ist diese Blockade im Gehirn weg und dann kommt so ein nach und nach die eigenen Erinnerungen auch wieder.
Also neben dem, es ist wirklich gelöscht, gibt es auch sowas wie, es ist nur verborgen oder gesperrt oder so, man kommt nicht dran und diese Sperre könnte sich wieder auflösen.
Genau, also meistens ist es, wenn das zum Beispiel ein Trauma war, dieser Unfall, und es ist nichts wirklich an der Gehirnsubstanz kaputt gegangen, dadurch, dass man irgendwo draufgeknallt ist oder ein Schädelhirntrauma wirklich hatte, ist das oft wiederherstellbar. dann ist das eine Blockade, die sich irgendwann wieder löst, zum Beispiel auch durch eine Psychotherapie, durch Training. Während wenn wirklich das Gehirn zerstört ist, ist das schon eher unwahrscheinlich. Also dann kann es auch wirklich sein, dass man irgendwo nirgends mehr drankommt.
Mhm. Letzte Folge, die wir hier gehabt haben, habe ich mit Hautforscherinnen gesprochen und die sagten, die Haut hat ein gutes Gedächtnis, sie vergisst nichts. Also, oder ich habe das eingebracht, ich weiß nicht. Also da haben wir so eine Art Hautgedächtnis. Wenn Sie aber von Gedächtnis sprechen, dann sprechen Sie vom Kopf oder wo sind die Dinge abgelegt, die man eventuell vergessen und wieder erinnern kann?
Ich spreche schon vom Kopf natürlich. Also zumindest die Forschung, die ich betreibe, ist das Gedächtnis, was wir im Gehirn haben. Aber ich würde der Kollegin, die gesagt hat, die Haut hat ein gutes Gedächtnis, würde ich komplett zustimmen. Denn also wenn man die einmal misshandelt hat, da erinnert die sich ewig dran. Das vergisst die nicht mehr, das stimmt. Also es gibt ja sehr viele Formen von Gedächtnis. Aber jetzt dieses bewusste Gedächtnis, ich erinnere mich an etwas, ich kann sozusagen eine Zeitreise in meine Vergangenheit machen, das wird die Haut nicht hinkriegen, da braucht man schon ein Gehirn dazu.
Wir greifen jetzt schon ein bisschen vor, aber mich interessiert das gerade, wenn Sie sagen, man hat verschiedene Gedächtnisse, sind die denn dann in dem Kopf an verschiedenen Stellen abgelegt oder ist das so eine Art virtuelle Ablage, also aus dem Computer gedacht. Man sagt ja oft, der Kopf ist so eine Festplatte, da liegen die Sachen dann drauf und auch dieses Löschen und nicht mehr drankommen. Es kann man ja auch so eine Analogie basteln. In der Informatik gibt es ja so virtuelle Ablagen. Das heißt, die Einzelinformationen liegen halt beliebig irgendwo und nur durch die darüber liegende Logik werden sie wieder zu Entitäten, zu Gemeinsamkeiten irgendwie zusammengefasst. Ist das in unserem Kopf auch so oder gibt es wirklich so, dass man sagen kann, links unten liegt das, rechts oben jenes oder so?
Ja, so ein Stückchen beides. Also es gibt zum einen tatsächlich eine Lokalisierung im Gehirn, aber die ist auch nicht so, die ist nicht statisch. Also die ist auch durchaus flexibel. Aber dass es diese Kompartimentierung gibt und dass wir darum wissen, da hat die Gedächtnisforschung in der Tat viel zu beigetragen. Weil unterschiedliche Gedächtnisformen sind nie alle gleichzeitig gestört, sondern es ist immer eine Gedächtnisform geht noch, eine andere geht nicht. Also zum Beispiel unterscheiden wir für das deklarative Gedächtnis, also das Gedächtnis, wo wir bewusst agieren, beziehungsweise na, nicht das deklarative Gedächtnis, eher für das Langzeitgedächtnis, sage ich mal. Wir unterscheiden im Langzeitgedächtnis non-deklarative Inhalte. Das sind Inhalte, die rufen wir nicht bewusst ab, sondern das sind eher so Automatismen, die funktionieren so. Und wir trennen davon deklarative Gedächtnisinhalte. Da greifen wir bewusst drauf zu. Also ein unbewusster Zugriff zum Beispiel wäre das prozedurale Gedächtnis. Beispiel dafür sind Autofahren,
ich muss gerade sagen,
Klavierspielen, ja. Golfspielen, also lauter so motorische Fertigkeiten, die komplett überlernt sind. Und wenn Sie drüber nachdenken, wie Sie ein Auto starten, machen Sie wahrscheinlich mehr Fehler, als wenn Sie gar nicht drüber nachdenken, sondern einsteigen und halt einfach losfahren. Das zweite non-deklarative, also eher unbewusste Gedächtnis, wären solche Sachen wie Priming. Priming heißt, dass ich mich leichter an Dinge erinnere, die ich zuvor schon mal gesehen habe, auch wenn ich die gar nicht bewusst gesehen habe.
Aha.
Also man arbeitet da zum Beispiel mit so fragmentierten Bildertests, wenn man das untersuchen will. Die Leute bekommen in einer Lernphase bestimmte Bilder gezeigt, meinetwegen von Tieren, Dalmatiner, eine Kuh, ein Schaf, ein Hund und so weiter. Und dann kommen sie in der Abrufphase, Fragmente dieser Bilder zu sehen.
Mhm.
Fragmente in unterschiedlichen Stufen. Und es ist so, dass die Bilder, die vorher gesehen wurden, die gelernt wurden, signifikant früher erkannt werden, als die Bilder, die vorher nicht gelernt werden. Mhm. Also sozusagen, das Gehirn hat einen Vorteil davon, von einer vorherigen Konfrontation, auch wenn die unter Umständen gar nicht bewusst gewesen ist.
Mhm.
Also das nennt sich Priming. Also das ist halt auch in der Werbung, das versuchen die ja auch irgendwie so, ohne dass wir es bewusst nahmen, den Slogan Coca-Cola oder so irgendwo einzublenden, in der Hoffnung, dass wir das dann hinterher auch kaufen. Das funktioniert, bin ich mir nicht so sicher, aber diese subliminale Wahrnehmung funktioniert in der Tat. Also es ist nicht so, nur weil wir es nicht bewusst wahrnehmen, heißt das noch lange nicht, dass das Gehirn nicht die Information bekommen hat.
Mhm.
Das wäre also Priming. Und dann gibt es die, die eher bewusst sind. Das wäre das semantische Gedächtnis. Also ich sprach schon von den Fakten, wo sie gewohnt haben. Aber auch einfach solche Dinge, die man in der Schule lernt. H2O ist die Kurzformel für Wasser. Die Sparrenburg steht in Bielefeld, das ist jetzt mein semantisches Gedächtnis. Ich erwarte jetzt nicht, dass das jeder andere auch weiß, weil ich halt Bielefelder bin. Und dann halt das episodische Gedächtnis, halt die Erinnerungen an Ereignisse. Eigentlich in der Lebensgeschichte das experimentell zu untersuchen, ist nicht so ganz einfach, weil da muss man ja, wenn man das episodische Gedächtnis wie hier in diesem Labor untersuchen wollen würde, müsste man einen raumzeitlichen Kontext herstellen, wo man sagen kann, dies ist jetzt ein experimentelles Ereignis. Und dafür reicht es ja nicht, ein Wort sich zu merken oder sich ein Bild zu merken, sondern man muss zumindest gucken, dass der Proband sich miterinnert, wo war das Wort zum Beispiel auf dem Bildschirm und war es vielleicht das erste in der Liste oder das letzte? Also da muss man ein bisschen komplexer vorgehen. Das ist nicht so einfach zu untersuchen im Labor.
Und an solcher autobiografischen Gedächtnisleistung zu forschen, ist wahrscheinlich so gut wie unmöglich. Man kann ja dann nicht jemandem heute irgendeine Exposition aussetzen und dann in 10 Jahren nachfragen und ob er sich noch erinnert. Und wenn die anders gewesen ist, ob die andere, also die Kontrollgruppe oder was, sich anders erinnert, es wird ja wahrscheinlich die Möglichkeiten so einer Forschungseinrichtung übersteigen. Oder macht man sowas auch?
Ich habe das in meiner Promotion gemacht, aber das ist experimentell kontrolliert in der Tat sehr schwierig. Also ich habe das so gemacht, dass ich Probanden etwa gleichen Alters, nämlich Studierende, untersucht habe, 20 Männer und 20 Frauen. Und die habe ich zu einem Interview eingeladen. Und in diesem Interview sollten sie mir Ereignisse aus ihrer Lebensgeschichte erzählen. Und zwar 10 negative aus der Kindheit, 10 positive aus der Kindheit, 10 negative aus den letzten 5 Jahren und 10 positive aus den letzten 5 Jahren. Das habe ich aufgenommen auf ein Aufnahmegerät und habe dann aus diesen Erzählungen sogenannte verbale Stimuli konstruiert. Also ich habe für jedes Ereignis einen Satz gebaut, einen kurzen Satz, der auch immer für jedes Ereignis und für jeden Probanden ungefähr gleich lang war und die gleiche Struktur hatte. Es gab immer so einen Teil vor einem Doppelpunkt, zum Beispiel mein erster Schultag und dann Doppelpunkt, meine tolle große Schultüte oder irgendwie sowas. Mhm. Diese Sätze, diese Stimuli waren alle so konstruiert. Und die habe ich dann programmiert in ein Programm. Das waren insgesamt dann 240 für jeden Probanden. Und man musste ja jedes Mal neu machen, weil jeder hatte eine andere Biografie. Das war wirklich eine abenteuerliche Arbeit.
Ordentliche Fleißarbeit, ja.
Ja. Und dann lagen die im Kernspintomographen und haben ihre eigenen Erinnerungen halt so, wie sie von mir kodiert waren, gesehen. Und die Aufgabe war halt immer, sich daran zu erinnern, also halt diese Erinnerung abzurufen, die dieser Satz gerade kodiert. Und dann hatte ich halt 4 Bedingungen, positiv rezent, negativ rezent, positiv Kindheit und negativ Kindheit. Und dann konnte ich mir halt sehr hübsch angucken, was macht das Gehirn anders, wenn man sich an negative Sachen erinnert, als wenn man positive erinnert. Was ist anders, wenn man Kindheitserinnerungen abruft, als wenn man rezente Erinnerungen abruft. So habe ich das Problem auch experimentell schon kontrolliert, auch wenn ich jetzt nicht wirklich zu sagen, ich fange jetzt an und also ich mache jetzt eine T1-Untersuchung und dann gucke ich mir die folgende Autobiografie an und mache dann sozusagen hinterher die retrospektive Studie. Das ist extrem aufwendig, aber es spricht nichts dagegen, auch das mal zu versuchen.
Ja, ja. Wobei es natürlich schon ein bisschen beeinflusst dadurch ist, weil im Vorfeld haben die Leute ihnen ja ihre eigenen Erinnerungen erzählt, also nicht das, was sie... Also schon eine subjektive Bewertung. Ich würde ja nur über die Dinge reden, vermutlich, die mir auch irgendwie besonders eindrücklich erinnerlich sind.
Ja, ich habe da ich ja nun Sozialwissenschaftlerin bin, habe ich ja nicht nur die medizinischen Verfahren beherrscht, sondern ich habe dann auch mal eine Inhaltsanalyse gemacht über das, was mir da erzählt wurde. Mhm. Also was haben mir über alle Probanden gemittelt, die Leute als positive Kindheitserinnerungen erzählt. Und da gab es dann schon so hübsche Cluster. Also es gab gerade bei den Kindheitserinnerungen so Klassiker, die haben fast alle erzählt. Mhm. Und es gab wirklich so ein paar ganz individuelle Sachen, da wäre ich nie drauf gekommen, dass man sowas in der Kindheit erleben kann und dann auch noch erzählt. Es war schon so, gab wirklich schon so Klassiker, so wie gesagt, erster Schultag, irgendwelche Begegnungen mit Freundinnen oder so Enttäuschungen, Ängste in der Schule. Mhm. Das waren so die Klassiker eigentlich, die aus der Kindheit erzählt wurden. Naja, und die Rezenten, das waren jetzt Studenten, erste Liebe, solche Geschichten waren halt die mir von den Studierenden halt erzählt worden sind.
Was sind denn so Sachen, wo Sie nicht drauf gekommen wären?
Nicht drauf gekommen wäre? Ja, das liegt ein bisschen auch an den Probanden, die dann da manchmal dabei waren. Also wäre ich nicht drauf gekommen. Bestimmte Urlaubserlebnisse, also Urlaubserlebnisse generell waren schon auch interessant, aber so die Frage, wo fahren die Leute hin und was ist dann ein interessantes Urlaubserlebnis, was mir hier erzählt wird. Die Offenheit hat mich manchmal gewundert, auch Konflikte in der Familie haben die zum Teil sehr offen erzählt. Sachen über Tod, Großmutter gestorben oder solche Geschichten. Das waren eher die traurigen Sachen. Also was mich gewundert hat, ist eigentlich die Offenheit und auch eigentlich ja dieser individuelle Aspekt, wo dann wirklich die eigene Lebensgeschichte so wichtig wird, um überhaupt zu verstehen, warum dieses Erlebnis jetzt so erlebt wurde. Oder zum Beispiel auch so Sachen, wo dann Leute unsicher wurden. Also einer hat mir als eine lustige Geschichte erzählt gehabt, dass seine kleine Schwester Eibenbeeren gegessen hat. Und hat sich dann furchtbar erschrocken, weil jetzt, also das war damals als Kind für ihn schon lustig. Weil er das nicht verstanden, weil er das nicht verstanden hat. Und als er mir das jetzt aber als positive Erinnerung erzählt hat, hat er sich furchtbar erschrocken, weil er meinte, das kann ich ja gar nicht machen. Das ist, damals habe ich zwar gelacht, aber das ist ja überhaupt nicht lustig. Und dann hat er auch darum gebeten, diese Erinnerung zu streichen, weil das, also solche Geschichten sind dann halt auch aufgetaucht.
Nutzen Sie bei der Forschung auch so globale Ereignisse nach dem Motto, wo warst du, als du gehört hast, dass Prinzessin Diana gestorben ist? Oder die Twin Towers in New York, als die zusammengebrochen sind oder so. Das sind so Momente, oder was weiß ich, Tschernobyl, Fukushima, das sind so Momente, wo ja sich relativ viele Menschen erinnern. Und gerade so dieses Beispiel, weißt du noch, wo du warst, als du gehört hast, Prinzessin Diana ist gestorben? Ich persönlich weiß noch genau, was ich in dem Moment gemacht habe. Das hat sich irgendwie so eingebrannt und Twin Towers auch. Also
Das sind diese sogenannten Flashbulb-Memories, nennt man die.
Aha, Sie haben ein Wort dafür.
Genau, es gibt da ein Wort für. Ich habe da selber nichts zu gemacht, aber es gibt wirklich eine ganze Horde von Neurowissenschaftlern, die sich haargenau auf diese Flashbulb-Memories konzentriert, weil das eine Form ist, autobiografische Erinnerungen etwas kontrollierter zu untersuchen, weil man untersucht immer dieselbe Erinnerung. Das Problem, das man dabei hat, ist, dass das nicht mehr so individuell mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun hat, sondern im Grunde nur eine Reaktion auf ein Ereignis ist, die dann natürlich wiederum mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun hat und vielleicht gewisse Aufschlüsse über Menschen gibt. Aber letztlich kann man da dann nur gucken, wie ist so eine generelle Reaktion eigentlich auf der Menschen darauf? Wer wird davon irgendwie eher traumatisiert? Wo sind die Menschen zu der Zeit? Was machen sie in der Folge? Also es lässt nicht so viel, also die autobiografische Forschung profitiert meiner Ansicht nach nicht so wirklich davon. Man kriegt halt schon sehr gut mit, was machen Menschen in der Folge so eines Ereignisses. Das stimmt schon.
Das definiert so Zeitmarken. Also alles, was man quasi über die Zeit vielleicht abbilden will, könnte man da noch was mitmachen. Aber autobiografische Forschung hat ja doch nicht unbedingt mit so Zeit, also solchen Längen zu tun, sondern mit qualitativer Geschichte.
Genau. Und wenn man halt autobiografisches Gedächtnis quantitativ untersuchen will, muss man sich gefallen lassen, dass man da ein paar Störfaktoren drin hat. Aber dennoch war das ein großer Erfolg. Das ist auch gut publiziert, weil ich konnte in dieser Studie eine Theorie belegen, die bislang nur an Ratten aufgestellt worden war. Aha. Und zwar, dass der Hippocampus, das ist eine Struktur im Temporallappen, die sehr wichtig ist für das Gedächtnis generell.
Also im Gehirn?
Genau.
Gehen wir mal davon aus, jemand kennt das Gehirn jetzt nicht so gut wie Sie.
Genau, das ist der Schläfenlappen vom Gehirn. Da gibt es weit da drin liegend eine Gehirnstruktur, die sehr wichtig ist für das Gedächtnis. Und einige Rattenforscher haben gesagt, diese Gedächtnisstruktur wäre nur relevant für Erinnerungen, die noch nicht so lange her sind. Während wenn die lange zurückliegen, braucht man die nicht mehr für den Abruf, sondern das kann direkt vom Neokortex abgerufen werden. Und mein Vergleich dieser rezenten Erinnerung und der Kindheitserinnerung hat genau dieses Ergebnis bei Menschen gezeigt. Mhm. Das war natürlich ein tolles Ergebnis und von daher auch, war das auch ein sehr schöner Erfolg dieser Promotion. Also die Arbeit mit diesen ganzen Stimuli hat sich sehr gelohnt.
Hat sich dann doch diese Fleißarbeit.
Ja. Genau.
So, dann, wir waren jetzt schon so in Medias Res abgetaucht, aber ich wollte ja eigentlich gerne vorher nochmal ganz klar machen, wo wir hier eigentlich sind, beziehungsweise warum Sie jetzt hier sind. Sie hatten ja gerade schon gesagt, Stellenausschreibung gesehen, passt ganz genau auf mein Profil, da möchte ich mich bewerben. Einmal, damit wir es in der Historie richtig haben, im Oktober 2010 sind die Fakultäten für Humanmedizin und die Fakultäten für Zahnmedizin, Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, um es genau zu sagen, zusammengelegt worden zur Fakultät für Gesundheit. Dazu genommen ist, und diese Fakultäten, die ursprünglichen Fakultäten, sind zu Departments geworden, also Teile des Ganzen. Das Institut für Pflegewissenschaft ist auch zu einem Department geworden, und mit dem Gedanken, eine Fakultät für Gesundheit zu sein, sollte da nicht Schluss sein, sondern man hat in der Neuausrichtung gesagt, wir gucken, was passt denn vielleicht noch dazu, und hat ein Department für Psychologie und Psychotherapie gegründet. Also der genaue Gründungsimpuls ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht wissen Sie da irgendwas zu. Das ist also angefangen im Wintersemester 2012/13 mit einem Bachelorstudiengang, der nennt sich Psychologie und Psychotherapie.
Genau.
Das ist wortgleich. Und ein Jahr später ist dann auch ein Masterstudiengang noch entstanden, der nennt sich Klinische Psychologie und Psychotherapie Wissenschaft, wie ich gerade gemerkt habe. Ich habe immer nur gesagt Klinische Psychologie und Psychotherapie, aber Ihnen ist offenbar wichtig, dass das Wort Wissenschaft hinten dran hängt. Das hat ja sicherlich auch einen guten Grund. Und innerhalb dieses Departments habe ich jetzt gefunden 3 Lehrstühle. Einer für Klinische Psychologie und Psychotherapie, einer für die Grundlagen der Psychologie und der Lehrstuhl, der Ihnen, also dem Sie vorstehen, das ist der Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik des Verhaltens. So, jetzt haben wir, glaube ich, den ganzen Formalkram einmal drin.
Ja.
Schwierig genug, das alles zu verstehen. Sie haben jetzt also einen von 3 Lehrstühlen. Und ist das Institut, nein, das Department damit voll oder geht es noch weiter? Wie ist die Struktur, der Ausbau?
Nein, das geht noch viel weiter. Wir werden am Ende 9 oder 10 Professuren oder vielleicht sogar 11, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl. Also wir sind keineswegs am Ende des Ausbaus. Wir haben angefangen mit dem Lehrstuhl für Grundlagen der Psychologie und mit meinem Lehrstuhl. Und seit einem Semester ist jetzt der erste klinische Lehrstuhl dazugekommen. Davon wird es 3 weitere geben, weil, also Sie hatten ja angesprochen, Psychologie und Psychotherapiewissenschaft, also das Department ist sehr auf klinische Psychologie orientiert und auf die Ausbildung von Psychotherapeuten auch. Also die müssen ja erst studieren und können erst danach die Ausbildung zum Psychotherapeuten machen. Also das ist sozusagen die Idee dieses Departments gewesen, dass wir mehr als die staatlichen Unis auf die Psychotherapie und auf die Ausbildung guter Psychotherapeuten sozusagen uns fokussieren wollen. Das ist ein bisschen das Ziel dieses Departments, und das passt ja auch sehr gut in das Konzept einer Fakultät für Gesundheit. Mhm. Also es lag schon nahe, also wenn man sich jetzt anguckt, wir haben Pflegewissenschaft, wir haben Mediziner, wir haben Zahnmediziner. Da noch ein Department für Psychologie reinzubauen, ist für eine Fakultät für Gesundheit schon ein sehr schöner Erfolg, glaube ich. Und dieses Department hier zu integrieren in die Medizin und in die Medizin und Zahnmedizin und auch in die Pflegewissenschaft, das ist auch eine Aufgabe, die mir sehr viel Spaß macht und die auch irgendwie sehr, ja, die immer wieder spannend ist, immer wieder neue Herausforderungen hat, eigentlich täglich, weil man manchmal bestimmte Sachen halt nicht bedacht hat. Aber ich denke, bislang haben wir das alles ganz gut gelöst. Und ich denke, ich passe mit meiner Forschung da auch prima so als so einen Link zwischen vielen Dingen rein. Weil ich habe ja nicht nur Gedächtnisforschung gemacht, sondern habe dann später in der Medizin sehr viel auch über das biologische Altern geforscht. Ich habe viel über Autismus geforscht, über Entwicklungsstörungen, und das halt auch alles auf der Ebene, nicht nur auf der Verhaltensebene, auf der psychologischen Verhaltensebene, sondern auch auf der Gehirnebene. Also ein wichtiger Forschungszweig in meiner Postdoc-Zeit in Aachen war zum Beispiel Empathie und Autismus. Also was ist an den Gehirnen von Autisten vielleicht anders, dass die dieses empathische Verhalten in sozialen Kontexten nicht hinkriegen? Warum können die Emotionen anderer Menschen nicht verstehen? Warum können die eigenen Emotionen nicht zeigen oder vielleicht auch gar nicht wahrnehmen? Ich habe über Spiegelneuronen geforscht, von denen man sagt, dass die so etwas wie emotionale Ansteckung in zwischenmenschlichen Situationen vielleicht ermöglichen. Ich habe über die sogenannte Theory of Mind geforscht. Die Theory of Mind, also das Mind, unsere Fähigkeit, die Intentionen anderer Menschen zu erkennen. Also wenn mir jemand gegenüber sitzt und ich rede mit dem, habe ich ja ständig irgendwelche Annahmen, was der über mich denkt, was der vielleicht vorhat in diesem Gespräch. Das wäre sozusagen dieser kognitive Aspekt der sozialen Kognition, wie wir das sagen. Also ich jedes Mal, also es geht gar nicht anders. Immer wenn wir miteinander sprechen, haben wir irgendwelche Annahmen übereinander und wir lassen uns durch Emotionen auch anstecken. Also wenn jemand ganz furchtbar traurig ist, werde ich vielleicht auch traurig. Wenn jemand fröhlich ist, werde ich vielleicht auch fröhlich. Und die Annahme ist halt, dass das bei Autisten nicht gut funktioniert. Und die Frage ist halt, was machen diese Gehirne anders? Also was könnte auf der neuronalen Ebene da schieflaufen? Und erfreulich ist, also dieses Spiegelneuronensystem funktioniert bei Autisten schon. Also ich glaube schon, dass man mit neuropsychologischer Therapie den Autisten auch helfen kann. Die werden besser, also die können das auch, sobald sie ganz explizite Instruktionen erhalten. Also sobald man ihnen sagt, worauf sie in einem Gesicht achten sollen, werden die viel, viel besser. Aber wenn man sie damit komplett alleine lässt, dann ist halt die Frage, dann wissen die nicht, was sie damit machen sollen. Das Interessante ist ja auch, dass die Blickbewegungen bei denen häufig so anders sind. Also wenn wir miteinander reden, schauen wir auf die Augen und auf den Mund. Während Autisten gucken aufs Ohr oder auf irgendeine Stelle auf der Stirn. Also die Augenbewegungen bei Gesprächen sind komplett anders als bei gesunden Menschen. Das sind so die spannenden Sachen. Und ich habe halt versucht, diese neuropsychologischen Testverfahren über einmal grundlegende kognitive Funktionen, aber halt auch diese sozialen Dinge wie Theory of Mind und das Lesen von Emotionen in Gesichtern parallel zu untersuchen mit den Hirnfunktionen der Autisten. Das haben wir viel an Kindern gemacht, aber auch Erwachsene. An Kindern gibt es viele und Erwachsene gibt es nicht mehr so viele. Also es ist fast unmöglich, Autisten zu finden, die schon über 50 oder auch schon an die 60 sind. Nicht, weil es die nicht gibt, sondern weil das halt nicht diagnostiziert ist. Die haben irgendwo ihre Nische gefunden. Das ist ja relativ modern, die Forschung. Ja, also da dran zu kommen, war nicht ganz einfach. Während Kinder hat man wirklich viele, da war es wirklich nicht das Problem. Und auch Jugendliche gab es viele. Naja, und wir haben uns halt auch solche Theorien angeguckt, wie zum Beispiel die von Simon Baron Cohen, der ja diese Extreme Male Brain Theory aufgestellt hat. Also die sagt kurzerhand und ein bisschen verkürzt, dass
das ist arg für mich. Okay,
dass Männer eigentlich alle ein bisschen autistisch sind, aber die dieses Extreme Male Brain haben, also diese extrem männliche Ausprägung eines Gehirns, bei denen bricht diese Krankheit halt aus.
Ach.
Was dafür spricht, dass es wirklich wenig Frauen gibt, die Autisten sind.
Aha.
Jedenfalls die dieses High-Functioning-Autismus und dieses Asperger-Syndrom haben, hat schon irgendwie was mit Männlichkeit zu tun. Aber ob es nun ausschließlich so ist, ist die Frage. Also diese Theorie ist umstritten, aber die gibt's und ich habe mir die halt auch ein bisschen genauer angeguckt. Und also ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil wirklich wenig Frauen gefunden haben, die wir da untersuchen hätten können. Also die Ergebnisse, die ich habe, gelten im Grunde auch nur für Männer. Man müsste jetzt wirklich nochmal gucken, wie viele Frauen kriegt man zusammen und wie funktioniert das da eigentlich. Ja, aber Autismus ist schon ein weites Spektrum, was auch sicherlich noch viele weitere Forschungsmöglichkeiten bietet. Und da ist hier auch Witten-Dortmund toll, weil es gibt in Dortmund zum Beispiel ein riesengroßes Autismus-Therapiezentrum, zu dem ich auch Kontakt aufgenommen habe, die viele, viele Patienten haben und die auch sehr viel Interesse an der Forschung haben und an dem Versuch, auch von der neuropsychologischen Seite Autismustherapie zu machen. Also da verspreche ich mir hier auch noch eine Menge für die Zukunft, auch für dieses Labor, für die Patientenstudien in diesem Labor.
Ja, beachtlich. Ich musste gerade unwillkürlich schmunzeln, weil Sie sagten, dass wenn wir miteinander reden, wir immer eine Annahme darüber machen, was der andere jetzt vielleicht als nächstes tut oder warum den Blick jetzt gerade in die Augen nach oben gehen, so, oh,
genau.
dann braucht man gar nicht viel zu sagen, dann ist es schon ein Kommentar zu etwas. Aber das kann auch komplett falsch interpretiert werden. Also ich habe das persönlich schon erlebt, dass ich in einer Gesprächssituation Annahmen herausgezogen habe über den Zustand meines Gegenübers und die waren komplett falsch.
Ja.
Also da muss ich also beinahe sagen, ja, so ein bisschen mehr Autismus hätte vielleicht an der Stelle geholfen, weil das hat mich dann zu Problemen geführt. Und da hätte ich vielleicht besser mich einfach nur an den reinen Fakten und nicht meiner subjektiven Interpretation dieser Fakten orientiert.
Naja, wir haben im Gespräch im Grunde nichts anderes. Und das Interessante ist ja auch, das Gespräch funktioniert trotzdem weiter, auch wenn die Annahmen komplett falsch sind. Das führt dann manchmal zu Problemen in der Folge, aber nicht so schnell. Also man kann ruhig eine ganze Weile falsche Annahmen haben, ohne dass das Gespräch zusammenbricht. Also der Gesprächsfaden geht weiter, man versteht sich irgendwie weiter, man kriegt vielleicht irgendwann eine Ahnung, hier läuft gerade was schief, kann das wieder korrigieren. Wenn man es nicht mehr korrigieren kann, dieses Gespräch geführt ist und man hinterher feststellt, Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Dann
ist es natürlich. Vorbeigeredet,
ja. Ja, da hatten wir dann aneinander vorbeigeredet. Ja. Aber es ist ja nicht so, dass die Kommunikation gleich zusammenbricht, nur weil ich ihren Gesichtsausdruck gerade falsch verstanden habe oder ihnen eine andere Intention unterstelle, als sie wirklich haben.
Ja, ich würde jetzt so ganz vereinfacht gesagt, dass die Gesprächssituation kennzeichnet sich ja auch durch eine gewisse Offenheit oder man fühlt sich einigermaßen wohl, dann mag man mehr erzählen oder wenn man denkt, na, der guckt so kritisch, da sage ich mal lieber nur das Allernotwendigste oder so, dann hat das ja schon Einfluss auf den Fortgang des Gesprächs.
Auf jeden Fall, das ist einmal der emotionale Aspekt und meinetwegen, ich habe jetzt eine Annahme, na, was fragt er jetzt wohl als Nächstes und sie fragen aber was ganz anderes. Mhm. Dann sitze ich ja auch nicht gleich stumm vor Ihnen, sondern ich bin schon so flexibel irgendwie. Ach, hat er sich anders gedacht? Dann passe ich mich irgendwie an. Also man kann sich dann halt auch aufeinander beziehen. Und damit kann man zum Beispiel Autisten auch, also wenn mal etwas passiert, womit die nicht gerechnet haben, mit neuen sozialen Situationen oder Fragen, die jetzt gerade gar nicht gut ankommen, wo sie nichts mit anfangen wissen, für die ist das auch ein großes Problem. Für uns ja manchmal auch, aber wir sind schon in gewisser Hinsicht flexibel, glaube ich.
Nee, nach dem, was Sie gesagt haben, muss ich mich ja schon fast zu den Autisten zählen. Da kann ich ja nicht mehr von wir und denen reden, sondern ich las vor gar nicht so langer Zeit mal eine Autobiografie über eine Autistin. Heute singe ich mein Leben, war der Titel.
Ja.
Ich habe den Namen der Autistin vergessen, der Autorin vergessen. Und das, also ganz besonders beeindruckend fand ich die Geschichte, dass sie als Kind um irgendwelche angestauten Frustrationen oder was abzubauen, ist sie mit ihrem Dreirad immer im Kreis durchs Wohnzimmer gefahren oder um den Tisch rumgefahren. Ja. Und alles, was die Eltern versucht haben, um das Kind davon wegzubekommen, hat den Stress erhöht und sie ist noch mehr im Kreis gefahren. Ja, also man tendiert dann vielleicht auch in der Behandlung zu Dingen, die eben keine Lösung sind, sondern das Problem verschärfen. Mhm. Also das fand ich so, diese Schilderung war so eindrücklich irgendwie.
Ja, klar, die zeigen häufig so repetitive Verhaltensweisen, also so Wiederholungsverhaltensweisen, immer dasselbe. Manchmal sitzen auch vor der Waschmaschine, gucken sich ständig an, wie sie Waschmaschine wäscht. Das ist für die ein Stück Sicherheit.
Das kann auch interessant sein, habe ich auch gemacht. Also, okay, ich sehe schon, das bestätigt sich hier einiges.
Ja. Die Frage ist dann halt, wenn diese Kinder nichts anderes, also halt in der Schule nicht klarkommen und mit Freunden nicht klarkommen und nur diese repetitiven Verhaltensweisen zeigen, dann muss man schon irgendwann eingreifen, weil es sonst wirklich auch zu tiefgreifenden Entwicklungsstörungen kommen kann, wenn jemand nur mit Waschmaschinen kommuniziert und mit einem Dreirad im Kreis fährt. Also man muss dann schon irgendwie intervenieren, aber das Wie ist in der Tat nicht ganz einfach. Also ich hatte jetzt auch vor kurzem ein schönes Beispiel, da habe ich mich mit einem Studenten hier an der Uni über Autismus unterhalten in einer Seminarveranstaltung. Der hatte auch mit Autisten ein bisschen gearbeitet im Vorfeld und der war neulich dann an den Ort, wo er gearbeitet hat, zurückgefahren und war von einem dieser Autisten erkannt worden. Mhm. Und zwar nicht an seiner Person, sondern am Autokennzeichen. Also die merken sich aber auf Telefonnummern, Kennzeichen, also alles das für uns, alles was für uns irgendwie nicht signifikant ist, was wir uns nicht merken würden. Das sind für die Details, die halt sich merken. Mhm. Das ist schon sehr interessant irgendwie. Also Sachen, die wir eigentlich überhaupt nicht können, dafür haben die dann ganz brillante Fähigkeiten plötzlich.
Ja, weil Sie vorhin sagten, in der einen Forschung hätte es geholfen, wenn man den Blick des Probanden sozusagen fokussiert und sagt, achte mal darauf. Also meinetwegen drei oder fünf beherrschbare, also wenn man es als zu viel nimmt, ist es ja auch wieder eine Reizüberflutung, sage ich mal.
Genau,
so
es muss eine klare, einfache Anweisung sein, dann funktioniert das besser.
Achte meinetwegen auf die Haarfarbe und auf die Länge und wenn dann jemand mit kurzen blonden Haaren kommt, dann ist das vielleicht der gestern auch vor dir gestanden hat mit kurzen blonden Haaren.
Ja.
Aber man kann auch das Autokennzeichen nehmen.
Ja,
das ist auch okay.
Während wir ja eher versucht haben, die wirklich auf den Gesichtsausdruck zu fokussieren. Also guck dir dieses Gesicht an, guck dir die Augen an. Wie fühlst du dich, wenn du den ansiehst? Oder wie fühlt der sich, wenn du den ansiehst? Das war so eher die Ebene, zu gucken, mit klaren Aufgabeninstruktionen, die auf die Emotionen in einem Gesicht sozusagen zu stoßen und denen zu helfen, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Wenn wir zum Beispiel, also ich sag jetzt mal wir als Nicht-Autist, also so eine klare Trennung zwischen du bist Autist, du bist Nicht-Autist, ist ja irgendwie immer ein bisschen schwierig. Also
das
auch so,
geht gar nicht,
also dieses, ihr da und wir hier und so. Da tue ich mich immer äußerst schwer, aber um drüber zu reden, ist es manchmal dann irgendwie doch der einfachere Weg. Aber wenn wir zum Beispiel mit Asiaten zusammen zu tun haben, also mir fällt das total schwer, die einen oder andere voneinander zu unterscheiden. Für mich sehen alle Asiaten mehr oder weniger gleich aus. Ich weiß nicht, worauf ich achten soll. Könnte ich mir fast vorstellen, dass das so ähnliches Empfinden wäre. Da wäre ich froh, wenn die alle ein verschiedenes Autokennzeichen hätten. Dann wüsste ich, ach, das ist Herr Hu und das ist Frau Yang. Und daran erkenne ich eben an dem Kennzeichen. Ja.
Ja, da haben die mit uns natürlich genau dieselben Schwierigkeiten.
Genau,
ja. Also diese Autismusforschung und generell Forschung über soziale Kognition gilt immer nur für einen Kulturkreis. Also die Asiaten haben ja auch ganz andere Gesten, um Emotionen auszudrücken. Mhm. Die haben eine ganz andere, zum Teil sind es auch ähnliche Gesten, aber die haben eine ganz andere Bedeutung.
Das ist
ein sehr gefährliches Pflaster, genau. Also alles, was ich über Autismus erzähle und was die Ergebnisse meiner Forschung sind, gilt auch wirklich nur für den europäischen Kulturkreis.
Kann man nicht mal den amerikanischen Kulturkreis und den europäischen vergleichen? Der würde man ja so...
Ja, am ehesten vielleicht noch. Ich glaube schon, also schon noch weitreichend, aber vorsichtig wäre ich schon ein bisschen. Mhm. Also ich glaube, die US-Amerikaner sind auch nochmal anders drauf als Europäer. Obwohl die Gesten und die Gesichtsmimik schon sehr ähnlich ist. Das glaube ich schon, ja. Da würde ich mich vielleicht auch noch trauen, dass es für Nordamerikaner gilt.
Ja, der Vater eines Schulkollegen sagte mir mal, dass er der Meinung wäre, wir wären den Russen eigentlich viel ähnlicher als den Amerikanern. Hm. Was mir als Kind damals oder als Jugendlicher, habe ich das nicht verstanden, denn im Fernsehen liefen alle möglichen amerikanischen Serien. Ich hatte das Gefühl, ich bin genauso wie die.
Ja.
Aber ich glaube, so von der Seele her, von der Fähigkeit, Dinge auch mit so einer gewissen Schwere wahrzunehmen, da fühle ich mich nach dem, was ich so ein bisschen wahrgenommen habe, doch tatsächlich von dieser Idee angesprochen.
Also möglicherweise.
Gut, wollen wir mal ganz konkret sein. Wir sitzen hier jetzt in einem psychologischen Labor. Hinter mir sehe ich drei Arbeitsplätze, die so durch so Trennwände abgetrennt sind. Arbeitsplätze heißt im Grunde ein Tisch, ein Computer, ein großer Bildschirm davor und ein Stuhl. Das heißt, man könnte also drei Leute hier relativ separat hinsetzen. Was machen Sie mit den Leuten, wenn die hier sitzen?
Wenn die Leute hier sitzen, werden die, also das sind keine Arbeitsplätze, sondern Testplätze.
Genau.
Und ja, diese Computerbildschirme sind sogenannte Touchscreens, damit auch Patienten, die mit Computern nicht so gut umgehen können, vielleicht ältere Menschen, die das nicht so gewohnt sind, mit Maus und Tastatur bestimmte Aufgaben lösen können. Die tippen dann halt auf irgendwelche Symbole auf diesem Bildschirm, um bestimmte Aufgaben zu machen. Und sowohl an diesen Rechnern kann man unterschiedliche Hirnfunktionen untersuchen, von Aufmerksamkeit über Gedächtnis bis Planungsfähigkeit. Ja, eigentlich alles, was das Gehirn so leisten muss, kann man separat testen und halt gucken, wo hat zum Beispiel eine Person mit beginnender Parkinson'schen Erkrankung, sag ich jetzt mal, also ich würde jetzt hier einen Parkinson-Patienten testen, der hat gerade diese Diagnose gekriegt. Und so kann man sogenannte neuropsychologische Profile erstellen. Also man kann gucken, was kann der noch gut, wo ist er im Normbereich. Man kann sich anschauen, wo ist er leicht unterdurchschnittlich, wo ist er vielleicht richtig unterdurchschnittlich. Und dann hat man immer so eine bestimmte Standard-Testbatterie, wo man sich erstmal so global anguckt, wo Probleme sein könnten. Und wenn man dann irgendwo was findet, guckt man gezielt danach. Also dann kann man noch mit sogenannten Paper-and-Pencil-Tests auch nachschauen. Oder man kann auch mit Paper-and-Pencil-Tests beginnen. Also es gibt für jeden Bereich dann noch spezifische Tests, wo man genauer wissen will, na gut, der hat jetzt irgendwas mit Aufmerksamkeit. Was denn genau?
Mhm.
Dann gibt es zum Beispiel eine Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung. Da kann man dann einzelne Aufmerksamkeitsfunktionen nochmal ganz separat untersuchen. Und was man am Ende hat, ist ein relativ differenziertes neuropsychologisches Profil. Man kann auch Emotionen dazunehmen. Also meistens macht das Sinn, weil Emotionen und Kognition sind ja schon irgendwie verbunden. Also ich teste zum Beispiel immer, ob jemand vielleicht eine Depression vorliegen hat. Denn wenn jemand eine Depression hat, muss ich damit rechnen, dass zum Beispiel die Motivation gering sein kann. Der fühlt sich vielleicht so schlecht und hat gar keine Lust, diese Testung hier zu machen, findet das alles völlig sinnlos und ist deshalb schlecht, obwohl er das eigentlich kann. Und auch neuronal, also im Gehirn, wissen wir, dass Depression das Gehirn verändert. Also es kann auch direkt sein, dass abhängig von dieser Depression irgendwelche Funktionen gestört sind. Vielleicht der hat Parkinson plus Depression, dann kann ich jetzt nicht mehr davon ausgehen, das ist jetzt nur die Parkinson'sche Erkrankung, sondern der hat auch komorbid, sagen wir jetzt, noch eine Depression. Das muss ich berücksichtigen bei der Interpretation meiner Ergebnisse.
Man kann Läuse und Flöhe haben,
sagen wir. Genau, man kann Läuse und Flöhe haben, genau. Und je nachdem, welche Fragestellung dahinter ist, warum dieser Patient hier ist, es kann eine neurologische Klinik sein, die vielleicht die Frage hat, der Patient ist medikamentös neu eingestellt worden, macht dieses Medikament irgendwelche kognitiven Defizite? Es kann sein, dass der Patient das selber will. Er merkt, er hat nicht nur motorisch Probleme, sondern er vergisst auch Sachen oder kann den Tag nicht mehr planen. Er möchte vielleicht selber wissen, was eigentlich los ist. Es kann manchmal eine Versicherung sein, weil dann hat man halt möglicherweise einen bestimmten Behindertengrad oder so und dann muss das durch ein neuropsychologisches Gutachten belegt werden. Das sind die Testungen, die mal sehr, sehr lange dauern, manchmal mehrere Tage, um für eine Versicherung zu testen. Ja, und das Ziel, also zum einerseits ist es ein Forschungsziel für mich, diese Patienten hier möglichst über Jahrzehnte zu untersuchen, um mir den Verlauf und die Progredienz, also den Verlauf zu einer Erkrankung anzuschauen, auf der Forschungsebene. Und zum anderen ist es ein Versorgungsauftrag, dass man halt guckt, man kriegt dann halt, man schreibt dann halt Gutachten für bestimmte Praxen oder für bestimmte Kliniken oder auch für den Patienten selber. Mhm. Also das, was das letztlich dieses Forschungslabor irgendwann werden soll, ist eine neuropsychologische Ambulanz für Forschung und Lehre in der für Forschung und Diagnostik in der klinischen Neuropsychologie, also die sowohl Patientenversorgung machen soll, als auch die klinische neuropsychologische Forschung machen soll. Und das ist an einer Fakultät für Gesundheit natürlich auch wunderbar angesiedelt.
Ja, das passt natürlich gut zusammen. Gerade die Psychologie, und ich meine, wir haben ja jetzt das Wort klinische Psychologie. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Psychologie, die nicht ärztlich gebunden ist, aber die geht dann in die Klinik hinein und hat mit Patienten zu tun, also wirkt genau an der Stelle, wo normale Humanmediziner, von mir aus auch die Zahnmediziner, eben auch tätig sind. Aber sie dürfen sich nicht Mediziner nennen, sind sie auch von der Ausbildung her nicht, aber sie haben das gleiche Klientel, die gleichen Patienten möglicherweise.
Ja.
Und es gibt ja auch Mediziner, die Psychologie machen, also medizinische Psychologie und die psychologische auch, Psychologie. Also das ist irgendwie so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten für jemanden, der jetzt nicht ganz nah dabei ist.
Wie
kann man das irgendwie kurz erklären?
Also einmal muss man unterscheiden zwischen der Neuropsychologie, die ich mache, und der klinischen Psychologie, die die Kollegin macht. Also die Kollegin, die klinische Psychologie macht, die ist Psychotherapeutin. Die behandelt also, zu der kommen Patienten, die macht psychotherapeutische Behandlungen. Das kann ich nicht, darf ich nicht, dazu bin ich auch nicht ausgebildet. Mhm. Ich bin ausgebildet dazu, mir die Funktionen von Gehirnen anzugucken. Das macht Sinn, dass wir miteinander reden, denn Patienten, die in die Psychotherapie kommen, haben häufig auch irgendwas am Gehirn, was sie vielleicht nicht mehr so gut können oder so. Aber es sind schon zwei sehr auch voneinander getrennte Zweige. Also ich bin eher neurowissenschaftlich orientiert und die Kollegin ist eher psychotherapeutisch orientiert. Ich habe daher auch viele neurologische Patienten, zum Beispiel nach einem Schlaganfall. Da ist immer irgendwas kaputt und die können irgendwas nicht mehr. Die psychologischen Patienten, also die zur Psychotherapie gehen, die sehe ich eher selten, weil bei denen ein anderes Problem im Vordergrund steht, das ich mit meinen Tests nicht mal eben lösen kann. Ich kann vielleicht zusätzlich dann kognitives Training anbieten, wenn es da auch etwas gibt, was die nicht mehr so gut können. Aber für die ist primär das Befinden. Denen geht es nicht gut, die haben irgendeine psychische Störung, die haben Probleme in ihrem Alltag, die haben Probleme mit Menschen, kommen mit sich nicht mehr klar. Da ist dann eher die klinische Psychologie gefragt, während die Neuropsychologie eher gefragt ist in Fällen, wo irgendwas am Gehirn nicht mehr funktioniert, wo man wissen will, was ist das eigentlich. Mhm. Und die medizinische Psychologie, ja, die ist so eine Schnittstelle da drin, die kümmert sich zwar auch um sowas, kümmert sich aber auch breiter so um Patientenversorgung, um also inwieweit ist Psychologie in der Medizin eigentlich auch erforderlich. Also es ist eigentlich so ein Zweig, es ist ja auch nicht in jedem Krankenhaus so, dass Mediziner und Psychologen zusammenarbeiten. Von daher ist das so der Medizinerzweig, also die Psychologie, die in der Medizin notwendig ist. Dass es so brillant ist, dass wir hier halt Neuropsychologen und klinische Psychologie an derselben Fakultät auch haben, das ist ja nicht überall gegeben. Mhm. Also von daher ist sozusagen das der ärztliche Zweig der Psychologie.
Also in dem Maße, wo in dem Gehirn auch Botenstoffe unterwegs sind, also ein gewisser Chemieanteil drin ist, kann man ja auch mit Medikamenten eingreifen.
Ja,
darf aber, glaube ich, doch nur der Humanmediziner.
Das darf nur der Humanmediziner.
Also dafür bräuchten sie den dann letztendlich.
Genau, also wir dürfen keine Medikamente verschreiben und wir dürfen auch keine absetzen, wenn wir meinen, das ist nicht gut. Das macht auch Sinn, denn für solche Dinge braucht man in der Tat eine humanmedizinische Ausbildung. Oder halt eine zahnmedizinische Ausbildung, je nachdem.
Was ich noch, also ich habe mal in einem, als studentische Hilfskraft in einem Labor, man wird damals genannt, für Arbeitspsychologie, Organisationspsychologie gearbeitet. Und da, dort wurden, also das erinnert mich so ein bisschen auch daran, dass hier solche Testplätze sind. Dort wurde Motivationsforschung gemacht. Menschen mussten auf irgendeinen gegebenen Reiz mit einer gewissen Geschwindigkeit reagieren. Und man gab ihnen einen anderen Anreiz und gesagt, wenn du jetzt noch ein paar Millisekunden schneller wirst, dann bekommst du statt 10 Mark damals 15 Mark ausgezahlt und hat so versucht, irgendwie Wirkung zu erzielen. Ich hatte, so interessant das auch war, aber ich hatte schon manchmal immer so das Gefühl, naja, also ich brauch's ja eigentlich nur Wissen als Proband, dann mache ich vorher ein bisschen langsamer und kann dann hinterher leicht drauflegen und bekomme einfach mehr Geld. Also ich, der Proband, inwieweit ist der Proband eigentlich ehrlich in der Situation? Und wie weit kann ich dann auch den Erhebungen, die ich da gemacht habe, vertrauen? Und wenn da im Vorfeld irgendwelche psychologischen Tests gemacht wurden, um die Personen zu kategorisieren, ja, der ist vom Typ A, der ist vom Typ B, der ist vom Typ C, hatte ich auch so mal so das Gefühl, naja, wer will denn das jetzt sagen? Also das ist ein Punkt im Leben, so ein Fragebogen mit leichter Hand ausgefüllt, aber der entscheidet darüber, ob ich ein A- oder ein B-Kandidat bin oder so. Inwieweit trauen Sie Ihren eigenen Diagnoseverfahren? Und ja, wie wirken die eigentlich? Also wie kann man es aus einem Papier, aus ein paar Antworten schaffen, so eine Diagnose zu stellen?
Also erstmal aus einem Papier kann man das nicht. Man braucht immer viele Papiere und man braucht auch viel Zeit. Also diese Testungen dauern ja 2-3 Stunden und manchmal auch noch viel, viel länger. Aber Sie sprechen in der Tat ein sehr heikles Thema an. Denn es gibt bei Fragebögen zum einen ja solche Dinge wie soziale Erwünschtheit. Also wenn ich jemanden offenen Fragebogen hinlege und ihm sage, ich will Ihre Empathiefähigkeit untersuchen, dann wird er mir diesen Fragebogen, wenn er pfiffig ist, so ankreuzen, dass er sehr empathisch ist. Das heißt, man kann mit einer Cover-Story arbeiten, man kann denen erzählen, ich untersuche in Reaktion auf ein bestimmtes Musikstück und lege dem dann den Fragebogen hin. Hat mit Empathie überhaupt nichts zu tun. Also das ist eine Ebene, dass wir manchmal Experimente machen, wo wir erst hinterher sagen, wo sie wirklich zu gut waren, weil wir sonst diese soziale Erwünschtheitseffekte da reinkriegen. Es gibt in der Tat auch Probanden, die machen das nur des Geldes wegen, denen ist alles andere völlig egal. Die findet man meistens, also wenn man Studien macht, hat man ja größere Gruppen von Probanden. Und wenn einer jetzt komplett völlig daneben liegt mit seinen ganzen Reaktionszeiten, das alles überhaupt keinen Sinn macht, dann schmeißt man den halt raus. Schwieriger ist, dieses Problem umzugehen, wenn man Patienten hat und meinetwegen ein Gutachten für eine Versicherung machen will. Und dieser Patient ist pfiffig, also der ist keineswegs so geschädigt, dass er nicht weiß, wie er diese Versicherung, was er für eine Leistung bringen muss, damit die Versicherung zahlt. Und die sind in der Tat schwierig. Die versuchen dann manchmal wirklich zu faken in solchen Experimenten. Aber auch da gibt es inzwischen Tests für, also bestimmte Formen von Gedächtnistests sind das meistens, die so einfach sind, dass man eigentlich keinen Fehler darin machen kann. Und wenn dann jemand alles komplett falsch da drin hat, kann man sich relativ sicher sein,
der will was falsch machen,
angeben. Genau. Aha. Das ist insofern ein interessantes Thema. Also ich habe in Bielefeld eine Promotion, also jemanden darüber promoviert, also der hat erst promoviert, nachdem ich schon hier war, der hat genau an der Entwicklung solcher Testverfahren gearbeitet. Der war ein guter Statistiker und hat also viel über Statistik geguckt. Wie kann ich Leute finden, also zu 99%, das ist jemand, der macht hier gerade Fake. Das war eine extrem interessante Promotion und wir haben auch sehr schöne neue Testverfahren dazu entwickelt. Also in so einer Begutachtung, wo ich nur einen Patienten habe und einer Versicherung eine Aussage drüber machen muss, der hat diesen Defizit wirklich, der tut nicht nur so. Da ist das wirklich ein heikles Thema und das ist auch vor Gericht ein ganz heikles Thema. Also Straftäter sagen ja manchmal auch, ich kann gar nichts dafür, dass ich den umgebracht habe. Ich bin halt irgendwie gerade nicht zurechnungsfähig gewesen. Da muss man sich schon sehr gut angucken, was für Hirnfunktionen hat der wirklich, was kann der wirklich und also forensische Gutachten ist nochmal eine ganz andere Nummer. Also es ist wirklich in der Neuropsychologie ein ganz, ganz heikles und wichtiges Thema. In meiner Forschung habe ich es da nicht so schwierig mit, da gucke ich mir halt einfach an, also was der hier gemacht hat, macht gerade überhaupt keinen Sinn. Dann lösche ich den halt von der Festplatte und tue ihn nicht mit in meine Auswertung rein, aber wann immer es um Patienten geht. Und ich muss mir auch sagen, also vielleicht habe ich erst den Eindruck, der hat nur so getan, als ob. Es kann ja aber auch immer noch sein, dass es stimmt, dass ich mich irre. Das sind wirklich so Sachen, die man wirklich ganz, ganz genau überprüfen muss. Wo man dann vielleicht wirklich nochmal mit Ärzten Rücksprache hält. Haben sie auch das Gefühl gehabt, dass der irgendwie komische Sachen macht? Oder mit Angehörigen zum Teil. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache. Und in der Arbeits- und Organisationspsychologie machen die Leute, also die Testverfahren unterscheiden sich in der Tat gar nicht so sehr von meinen Testverfahren. Nur der Fokus ist halt ein anderer. Die gucken sich halt an, welche Arbeitsplätze sind für was geeignet, welche Menschen sind für welche Arbeit geeignet, was ist ganz furchtbar für die Arbeit an einem bestimmten Arbeitsplatz, wie kann ich das verbessern? Also einfach, der Fokus ist ein anderer. Die interessieren sich nicht so sehr für das Gehirn, sondern eigentlich mehr für, ja, wie muss ich die Umgebung gestalten, damit das menschliche Gehirn damit gut umgehen kann, wie auch immer. Das ist denen relativ egal. Hauptsache, die Leistung ist gut. Ja, also, das ist also die haben eine andere Fragestellung dahinter eigentlich.
Naja, es gibt ja diese berühmten Rorschach-Tests, wo dann da irgendwie ein Farbklecks gezeigt wird und man soll dann irgendwie sagen, was man darin sieht. Manchmal sieht man was, manchmal auch nicht. Und da wird dann eine Deutung draufgelegt. Also da fällt es mir schon schwer zu sagen, das ist jetzt eine Interpretation. Also eine wie viel Subjektivität durch den Experimentator liegt da drin, ist die Frage. Ja, und kommen zwei verschiedene Experimentatoren nicht zu zwei verschiedenen Ergebnissen bezüglich des Kandidaten, obwohl er dasselbe Ergebnis gebracht hat? Also,
naja, in solchen Streitfragen nimmt man ja mindestens zwei Gutachter und guckt sich das auch wirklich an. Und die Übereinstimmung ist schon erstaunlich. Also diese Testverfahren sind zum Teil wirklich sehr gut validiert an riesengroßen Stichproben. Mhm. Die meisten Tests sind altersnormiert und also geschlechtsspezifisch, also das ist wirklich schon, viele sind sehr, 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 sehr gut untersucht, sodass man wirklich sich ziemlich sicher sein kann, dass das das misst, was man auch messen will und dass die Interpretation relativ einheitlich ist. Ich sehe bei der Neuropsychologie ein ganz anderes Problem eigentlich. Oder was heißt ein zusätzliches Problem? Und das bezeichnen wir als ökologische Validität. Das heißt, inwiefern sind die Funktionen, die wir im Labor messen, eigentlich wirklich alltagsrelevant. Mhm. Also wenn ich hier Aufmerksamkeitstests und Gedächtnistests mache und stelle nichts fest, habe einen Patient aber, der im Alltag klagt, er kann sich nicht konzentrieren, er kann sich nichts mehr merken. Inwieweit habe ich dann objektiv belegt, dass das nicht stimmt, was der erzählt? Oder messe ich etwas, was für den im Alltag halt überhaupt nicht relevant ist? Also wo ich glaube, wo wir wirklich besser werden müssen, dass unsere Testverfahren alltagsnäher sind und sich mehr auf Funktionen fokussieren, die Patienten und auch Probanden im Alltag wirklich brauchen. Also ich habe in Bielefeld das, bevor ich hierher gekommen bin, versucht mit virtueller Realität. Mhm. Wir haben in so einem Ring aus 8 Bildschirmen, haben uns die Informatiker einen Supermarkt draufgezaubert. Und einen Supermarkt, in dem man tatsächlich einkaufen konnte. Auch mit Tippen auf Bildschirmen. Die hatten bestimmte Einkaufslisten, die mussten sie sich merken und mussten dann durch diesen virtuellen Supermarkt navigieren und einkaufen und sind da dann auch trainiert worden. Und dann gab es halt eine Interferenz-Einkaufsliste, eine neue, und dann haben wir geguckt, wie viel können sie sich noch merken, wenn sie ohne neues Lernen die erste Liste wieder bekommen. Also wir haben versucht, klassische neuropsychologische Tests, es gibt so einen Einkaufslistentest, den man in mehreren Lerndurchgängen lernt, und dann eine Interferenz bekommt und wo man dann halt guckt, was weiß der hinterher noch. Rein verbaler Listenabruf im Labor. Und den haben wir halt in die virtuelle Realität versetzt und den an gesunden Probanden und verschiedenen Patientengruppen ausprobiert und haben halt geguckt, lernt das Gehirn vielleicht mehr oder sind Gedächtnisinhalte stabiler, wenn man das so macht. Und das ist in der Tat so. Also die sind diese räumlich-visuelle Manifestation und die Lokalisierung von Objekten in diesem Supermarkt, das bringt schon viel mehr als das rein Verbale. Also die haben sehr viel besser, die Rehabilitation, das Training war sehr viel effizienter als das rein verbale Training.
Spannend. Haben Sie auch so, also in der Humanmedizin gibt es ja manchmal so Langzeit-EKG, da kriegt man so ein kleines Gerät an und Manschette um oder irgendwelche Aufkleber und muss dann 24 Stunden damit rumlaufen, weil das mehr Aussage macht, als wenn das jetzt einmal morgens um 8 Uhr in der Arztpraxis gemessen wird. Gibt's in der Psychologie auch sowas, was Ähnliches, was man den Patienten oder Probanden mitgibt?
Ja, das ist ja jetzt auch, also es gibt ja Handys, ne? Also man kann ja ganz viele Testverfahren einfach auf Handys bauen. Und man kann über diese Handys auch kontrollieren, ob die das wirklich machen. Also man kann den Leuten Geräte mitgeben und denen sagen, sie müssen dreimal täglich um 11, um 3 und um 20 Uhr damit trainieren. Jeweils 20 Minuten speichern sie das Ergebnis ab und schicken sie das bitte an die folgende E-Mail-Adresse oder manchmal übermitteln die das auch selber gleich ins Labor. So kann man in der Tat auch im Alltag messen. Das ist also die neue Technik macht ja alles möglich. Und die können auch gar nicht mehr Fake machen. Also ich sehe ja, ob die es gemacht haben oder nicht. Wenn die Datei nicht angekommen ist, hat er es vergessen.
Oder ein anderer hat es gemacht.
Oder genau, dass es ein anderer gemacht hat mit demselben Gerät, ja. Das kann man in der Tat nicht kontrollieren. Dann müsste man ihn auch noch Video überwachen. Und da stößt man dann an ethische Grenzen und Datenschutzprobleme. Also ja. Da wird es schwierig. Also ob das jetzt die Mutter macht oder ein Freund, ich sehe nur, es ist gemacht worden. Das ist halt alles. Das kann man schon in der Tat machen. Was man auch machen kann, ist, also und was ich auch halt hier plane, sind solche Langzeitstudien, wo ich alle halbe Jahre die Patienten wiedersehe und mir halt angucke, was hat sich sozial geändert, was hat sich psychisch geändert, wie hat sich die Versorgungssituation geändert, wie hat sich die gesamte Lebenssituation verändert und ich messe alle 6 Monate immer dieselben kognitiven Funktionen wieder. Und das möglichst über Jahrzehnte und was ich mir davon verspreche, ist halt, dass man, wenn man ganz früh beginnt, also in Vorstadien von Demenz, dass man darüber Ideen kriegt, wie man vielleicht intervenieren kann durch bestimmte Therapieverfahren, um die Krankheit zu verzögern. Also ich glaube, wenn man Demenz behandeln will, muss man es ganz früh finden. Zu einem Zeitpunkt, wo neuropsychologische Therapie, also neuropsychologisches Training zum Beispiel an solchen Geräten, man bestimmte Hirnfunktionen weiter trainieren kann. Also man kann ja nicht nur Diagnostik machen, sondern man kann auch mit Computerverfahren trainieren. Mhm. Wenn man das ganz früh beginnt und vielleicht parallel eine medikamentöse Therapie macht oder ohne medikamentöse Therapie, also sozusagen diese Frühinterventionen sind für mich zumindest zum gegebenen Zeitpunkt die einzige Chance, Demenz zu behandeln in irgendeiner Form, das zumindest zu verzögern oder es nicht so schlimm zu machen. Wenn die erstmal in fortgeschrittenen Stadien sind, haben wir derzeit sowohl psychologisch als auch medizinisch keine Chance, diese Progredienz aufzuhalten. Dann ist wirklich nur noch die Pflege gefragt. Und das ist auch so ein weiterer Punkt. Also diese Studien plane ich auch zusammen mit einer Kollegin aus den Pflegewissenschaften. Mhm. Weil wenn man zum Beispiel diesen neuropsychologischen Ansatz verbindet mit bestimmten Pflegekonzepten, und den Patienten so zumindest ermöglicht, länger autonom zu leben und ihre Hirnfunktion länger aufrechtzuerhalten. Da hat man das Demenzproblem zwar nicht gelöst, aber man wäre zumindest schon den Schritt weiter, diesen Fall in die reine Versorgung hinauszuzögern und ja auch enorme Kosten zu sparen. Also solange Patienten noch ambulant selber irgendwie agieren können, ist das ja auch für das gesamte Gesundheitssystem sehr viel kostengünstiger, als wenn die wirklich stationär komplett auf Pflege angewiesen sind. Also das ist so mein Ziel, meine Forschung über neurodegenerative Erkrankungen, die ich halt mit den Medizinern und den Pflegewissenschaftlern gerne zusammen vorantreiben würde.
Ist Demenz denn etwas, was sich sozusagen lokal im Gehirn entwickelt und andere Regionen erstmal unbeeindruckt davon sind? Oder ist das so ein systemisches Problem, dass das Gehirn insgesamt befallen ist?
Das kommt auf die Demenzform an. Also am Ende ist es schon etwas, was diffus und überall im Gehirn ist, aber der Beginn ist anders. Also die Alzheimer'sche Demenz beginnt anders als die frontotemporale Demenz, die auch als Morbus Pick bezeichnet wird. Also Alzheimer-Demenz beginnt schon da, wo auch wirklich diese gedächtnisrelevanten Strukturen sind. Hippocampus und angrenzend daran die Amygdala, also eine Struktur, die sehr wichtig für Emotionsverarbeitung ist. Daher auch diese ganz frühen Gedächtnisdefizite bei Alzheimer-Patienten. Während bei den frontotemporalen Patienten beginnt es häufig im Stirnhirn. Und die haben auch nicht die Gedächtnisdefizite zuerst, sondern da treten Persönlichkeitsstörungen auf. Die sind in ihrer sozialen Interaktion häufig auffällig. Also die wahren keine soziale Distanz mehr, die sind nicht mehr empathisch. Also da beginnt das von einer ganz anderen Richtung im Grunde. Und dann gibt's noch die vaskuläre Demenz, also die ist häufig sehr diffus und fängt überall irgendwie an. Also Raucher zum Beispiel, bei denen platzen ja diese ganzen kleinen Blutgefäße im Gehirn und das führt auch zu lauter kleinen Läsionen im Gehirn. Davon kann man auch dement werden. Man am Ende, wenn das immer weitergeht, wird man halt auch davon dement.
Aha.
Es können auch Viren, Creutzfeldt-Jakob, HIV, auch sowas kann zur Demenz führen. Und auch solche Sachen wie der sogenannte Normaldruckhydrozephalus, also wenn die Ventrikel, die flüssig gefüllten Hohlräume im Gehirn ganz groß werden, die graue Substanz immer weniger, kommt es auch zu Demenz. Also es gibt so viele Formen von Demenz. Lewy Body Demenz gibt es auch noch. Gibt es so merkwürdige andere Einschlüsse, die noch andere sind als bei der Alzheimer und auch bei der frontotemporalen Demenz. Es gibt verschiedene Pathologien, die auf unterschiedliche Weise zur Demenz führen. Und wirklich unterscheidbar sind die halt auch nur, wenn man es früh anguckt. Und später, wenn man sich die Gehirne anguckt, dann sieht man halt, welche Dinger waren da drin und wo war das Problem.
Ja, der Pathologe weiß dann hinterher, was.
Der Pathologe kann das dann hinterher sagen, ja. Und trotzdem, ich erwähne nochmal diese Nonnenstudie, haben Sie von der schon mal gehört?
Nein.
In den USA ist Mitte der 90er Jahre eine Demenzstudie in einem Kloster durchgeführt worden.
Ah, da habe ich mal irgendwas, bevor ich was Falsches sage.
Genau, und die haben halt diese alten Frauen auch über Jahrzehnte untersucht, bis ins riesig hohe Alter, bis die 101 oder 110 sogar waren. Und diese Frauen hatten auch eingewilligt, dass die Gehirne hinterher von der Hirnforschung untersucht werden können. Die haben die halt auch in, weiß ich, halbjährlichen Schritten immer wieder neuropsychologisch untersucht. Das waren fast alles Frauen, die geistig super fit waren, haben ja immer irgendwie sehr gesund gelebt und es war auch super kontrolliert, ne? Also
ja, klar. Wie
kann man eine Studie besser kontrollieren als im Kloster? Die hatten alle einen sehr gleichen Tagesablauf. Ja. Und auch über Jahre hat er sich nicht viel verändert. Die haben gesund gelebt, kein Alkohol, keine Zigaretten, das war also wirklich prima Forschungsfeld. Keine von denen war wirklich dement, also die waren bis ins hohe Alter geistig fit und die haben sich hinterher die Gehirne angeguckt und bei einigen dieser Frauen waren die voll von diesen Alzheimer-Plaques.
Ja.
Ohne dass irgendeine Form von Alzheimer'scher Erkrankung aufgetreten ist.
Genau, das hatte ich jetzt im Kopf, dass sozusagen der Pathologe gesagt hat, die hätte aber eigentlich auffällig sein müssen,
genau.
War sie aber nicht.
Genau, da ging auch wirklich ein Aufschrei durch die Alzheimer-Forschung, genau. Weil
die
Plaques scheinen es nicht unbedingt zu sein. Ja, das scheinen da auch ganz viele andere Sachen.
Genau.
Ja. Also es war wirklich ein sehr spannender Befund, wo auch wirklich alle... Ja, wo alle sehr, sehr große Augen gemacht haben. Also das heißt, es gibt auch noch so viele Fragezeichen bei der Demenz, welche Faktoren dazu führen, welches die Risikofaktoren sind. Also ich untersuche zum Beispiel halt auch, ich bin ja Neurobiologie und Genetik des Verhaltens.
Mhm.
Ich untersuche zum Beispiel auch bestimmte genetische Ausprägungen, die vielleicht Risikofaktoren für die Entwicklung einer Demenz sein können. Bestimmte Genotypen, also meistens sind es ja nicht Gene, sondern bestimmte Ausprägungen von Genen. Also der, den viele schon mal gehört haben, ist vielleicht dieser ApoE4-Genotyp, der schon seit vielen Jahren diskutiert wird als möglicher Risikofaktor für die Entwicklung einer Alzheimer'schen Demenz. Und die Daten erhärten sich auch immer mehr, dass dieser Genotyp in der Tat ein Risikofaktor ist.
Wenn aber so viele unterschiedliche, sagen wir mal Krankheitsbilder in Anführungszeichen, am Ende zu einer Demenz führen können, warum reden wir denn jetzt seit 10 Jahren erst eigentlich über Demenz oder so? Oder ist mir das nur vorher nicht bewusst geworden, weil das nicht durch die Nachrichten gegangen ist, das Thema? Ist es häufiger geworden? Ist es etwas, weil die Lebenserwartung insgesamt steigt? Sind alle Demenzpatienten vor 50 Jahren gar nicht in das Alter gekommen, wo sie hätten diese merkwürdigen Effekte zeigen können? Warum ist das plötzlich ein Thema?
Also ich denke, es ist eine Mischung aus ganz vielen Dingen, die Sie eben genannt haben. Also die einfach zu sagen, es ist mehr geworden, ist nicht so einfach, weil es so viele andere Faktoren gibt. In der Tat, man wird immer älter. Das ist wirklich die Frage. Und also ich glaube, aus meiner Sicht ist die Forschung darüber einfach in den letzten 10 bis 20 Jahren enorm vorangetrieben worden. Also in der Neurologie hat man ja häufig Patienten, die kommen da an, sind da 2 Wochen und sind tot und kein Mensch weiß warum. Und man weiß immer mehr über Gehirn. Also die Hirnforschung ist ja wirklich geboomt in den letzten 10 bis 20 Jahren. Und das ist früher auch gar nicht so bekannt gewesen, was alles Demenz ist, wie Demenz entstehen kann. Auch Parkinson-Patienten haben ja häufig Demenz parallel. Da kann man sich auch fragen, hat das mit der Erkrankung selber was zu tun? Mhm. Ist das irgendwie unabhängig voneinander? Also man weiß mittlerweile viel mehr über die Entwicklung und das Altern von Gehirnen, die Neurochemie, die dahinter steht. Es gibt bestimmte Medikamente, mit denen man bestimmte Sachen aufhalten kann, bestimmte Sachen auch nicht. Also wir sind einfach ein riesiges Stück weiter, glaube ich. Und also auch solche Sachen, ich bin neulich beim Vortrag auch gefragt worden, ob Frauen eher dement werden oder Männer eher dement werden. ja, irgendwie eher Frauen, aber die werden halt auch älter als Männer. Da hat man wieder diesen, hat man schon wieder diesen Altersfaktor drin. Mhm. Das ist wirklich eine ganz schwere Frage. Es gibt nicht den Grund, sondern es gibt in der Entwicklung viele Facetten, warum wir viel mehr über Demenz wissen und ja, warum es auch scheinbar irgendwie mehr wird. Die Diagnosen werden irgendwie mehr, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Demenzpatienten halt wirklich mehr werden. Wir wissen halt mehr drüber. Mhm. Ja, ich denke, dass das ganz viele Facetten sind. Nur halt das, was wir wollen, die Behandlungsmöglichkeiten, die sind ja immer noch so eingeschränkt. Also wir wissen viel, aber wir wissen immer noch nicht, was wir dagegen tun können. Und das ist so die Baustelle, die ich auch so für die Zukunft für mich und auch für dieses Labor hier sehe, wo ich irgendwie mit den Medizinern und Pflegewissenschaftlern gern zusammen dran arbeiten möchte.
Hilft denn auch sowas wie bildgebende Verfahren, die ja jetzt auch weitere Verbreitung gefunden haben in den letzten Jahren, wo man auch ja, feinere Auflösungen machen kann? Hilft das auch bei der Diagnosefindung oder ist es eigentlich schon so, dass man sagt, ja gut, wie wir gerade bei der Nonnenstudie gehört haben, da gibt es zwar eine Veränderung, die kann ich auch sehen und vielleicht auch, wenn da jemand einen Stimulus bekommt, dann leuchtet diese Region auf oder jene Region auf. Da gibt es zwar eine Zuordnung, aber ob der jetzt Demenz entwickelt oder nicht, das kann man damit überhaupt noch nicht sagen.
Also mit rein bildgebenden Verfahren kann man in der Tat keine Demenzdiagnose stellen. Man kann halt nur sehen, ist das Gehirn irgendwie verändert, hat es eine Atrophie, also ist es geschrumpft. Man kann auch mit solchen funktionellen Studien, die ich viel gemacht habe, auch über normales Altern, mit Medikamenten und ohne Medikamente, also ich habe sehr viel mit solchen funktionellen bildgebenden Verfahren gearbeitet, aber ohne jetzt eine wirkliche medizinische Diagnostik und ohne eine neuropsychologische Untersuchung hilft einem das auch nicht weiter. Da sieht man halt irgendwas und kann sich, hat gewisse Ideen, was da sein könnte, und da muss man halt weiter untersuchen. Also es ist nicht die Lösung aller Probleme, gibt aber sehr viel zusätzliche Informationen. Und ich setze auch sehr darauf, also solche funktionellen bildgebenden Verfahren an Demenzpatienten in sehr frühen Stadien zu machen. Also später kann man es nicht mehr machen, weil das geht einfach nicht mehr. Die können die Aufgaben nicht mehr. Mhm. Aber allein schon das Korrelat, welche Aufgabe können die noch, welche können die nicht so gut und was macht das Gehirn in frühen Stadien bereits anders als bei Gesunden. Das kann schon auch für die zukünftige Diagnostik interessant sein, das weiterzuentwickeln. Und es gibt ja auch viele, es gibt ja nicht nur die funktionelle Kernspintomographie, mit der ich viel gearbeitet habe, sondern es gibt ja auch sehr viele nuklearmedizinische Verfahren, wo bestimmte Moleküle radioaktiv markiert werden, die dann im Gehirn über das Blut aufgenommen werden. Und dann sieht man halt, wo diese bestimmten Moleküle wo aufgenommen werden und kann so halt auch über die Neurochemie sehr wichtige Aufschlüsse ziehen. Also das sind auch großartige Messverfahren, die ja, die auch für die Zukunft sicherlich noch sehr viel weiterhelfen werden in der Demenzforschung. Und möglicherweise auch dazu beitragen werden, irgendwann mal ein Therapeutikum zu finden. Aber bislang gibt es halt keins, das das Fortschreiten dieser Erkrankung in irgendeiner Form ausbremst.
Wenn man einmal hat, dann hat man es.
Wenn man es einmal hat, dann hat man es, genau.
Ich habe noch zwei Fragen. Dann, glaube ich, sind wir auch einigermaßen durch mit dem, ja, mit dem Thema. In Ihrem Lehrstuhltitel ist das Genetik des Verhaltens, die Genetik des Verhaltens drin. Genetik bringe ich zusammen mit diesen Molekülketten, die unsere Erbsubstanz tragen. Mhm. Da würde ich jetzt eher auf, ja, habe ich große Ohren, kleine Ohren, sind die angewachsen oder nicht, habe ich blaue Augen und so weiter. Aber ist das Verhalten in der Genetik kodiert?
Ja. Aha. Es gibt einmal ja, also Sie haben natürlich recht, es ist irgendwie genetisch festgelegt, was für eine Augenfarbe Sie haben und so weiter, das in der Tat. Aber Gene können auch unterschiedliche Ausprägungen haben, die können sogenannte Genotypen haben. Mhm. Das ist die eine Ebene. Ja. Also ich, wenn ich zum Beispiel diese ApoE-Genotypen untersuche, ist dahinter die Idee, dass ein bestimmter Genotyp zu einer bestimmten Veränderung der Neurochemie im Gehirn führt und über diese Veränderung der Neurochemie im Gehirn jemand auch bestimmte Sachen vielleicht besonders gut kann oder besondere Sachen besonders nicht so gut kann.
Oh, das ist ja auch ganz naheliegend, das ist ja gar nicht...
Genau, weil diese Genotypen steuern Enzyme unterschiedlich. Mhm. Also es gibt zum Beispiel dieses ApoE steht für Apolipoprotein E. Und dieses Apolipoprotein E ist unterschiedlich aktiv im Gehirn, je nachdem, was für einen Genotyp man halt hat. Genauso gibt es auch für ein anderes Gen, was ich immer wieder suche, das sogenannte Gen, das die Catechol-O-Methyltransferase kodiert, kurz COMT.
Sie können ja schwere Worte aussprechen. Hui.
Dieses Gen, das COMT-Gen, reguliert den Dopaminhaushalt im Gehirn. Und je nachdem, ob viel Dopamin verfügbar ist oder wenig.
Ist das Glückshormon?
Ja, das stimmt, es ist auch ein Glückshormon, aber eigentlich ist das Serotonin.
Also das ist Serotonin, ja.
Dieses Schokoladenhormon ist Serotonin, genau. Aber Dopamin und Serotonin interagieren da sehr eng, das stimmt. Das ist die eine Ebene, also je nachdem, was für einen Genotyp jemand hat, kann man davon ausgehen, dass er bestimmte kognitive Leistungen besonders gut kann oder halt weniger gut kann. Und die zweite Ebene, die jetzt noch spannenderweise erst kürzlich dazukommt, ist die sogenannte Epigenetik. Also man hat festgestellt, dass die DNA keineswegs nur eine Hardware ist, die irgendwie nicht veränderbar ist, sondern dass die DNA bestimmte Aspekte hat, wie zum Beispiel die Methylierung oder das Chromatingerüst, das sich erfahrungsabhängig verändert. Also das heißt, bestimmte Aspekte unseres genetischen Codes sind veränderbar dadurch, dass wir bestimmte Erfahrungen in der Umgebung machen. Und da wird's spannend. Das heißt, ich habe nicht nur diese genetische Determination, sondern ich habe eine Hardware, die veränderbar ist durch Erfahrung. Und damit hat man ja ganz tolle Aspekte, wie man zum Beispiel auch die Effekte von Psychotherapie erklären kann, wie man die Effekte von neuropsychologischem Training erklären kann und auch die Stabilität solcher Dinge dann, aber auch die Auflösbarkeit solcher Sachen. Also das heißt, Genetik ist nicht mehr etwas, was starr determiniert, sondern was durch unsere Lebenssituation veränderbar ist. Und dadurch kommt eine Dynamik in die genetische Forschung, die wirklich ungeheuer spannend ist und wo ich mir auch für die Zukunft sehr viel von verspreche. Also das ist auch so das, ja, wo ich denke, da muss die genetische Forschung einiges tun. Also weg von dem, du hast blaue Augen, weil du das Gen hast, der Konstellation, sondern halt auch auf die Veränderbarkeit von DNA-Aspekten durch unsere Erfahrungen.
Die Erfahrung. Das ist ja interessant. Also ich könnte mir nur gut vorstellen, dass wenn ich eine Veranlagung habe und dann kommt jetzt zum Beispiel eine Ernährungssituation dazu. Eigentlich bräuchte ich eine vollwertige, komplette Ernährung, aber irgendwas fehlt, aus welchen Gründen auch immer. Und dass sich das dann zum Beispiel auswirkt, sowas könnte ich mir unmittelbar vorstellen, so ein physikalischer, chemischer Gedanke. Mhm. Aber durch Erfahrung, obwohl Erfahrung wirkt ja vielleicht dann auch wieder hinein. Also das.
Jede Wahrnehmung verändert ihr Gehirn.
Ja, ja.
Dieses Gespräch, ihr Gehirn sieht nach diesem Gespräch anders aus als vorher.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, das führt mich auch zum. Ja.
Auch wenn man das nicht mit Kernspintomographie sehen würde, diese Veränderung.
Naja, aber das merkt man ja selber auch, allein schon der Erregungszustand. Also wenn ich diese Gespräche, wie ich sie jetzt hier mache, manchmal abends mache, dann brauche ich eine ganze Weile, bis ich dann überhaupt mal zum Schlafen runterkomme.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. So viele neue Eindrücke, so viele neue Sachen gehört.
Oder die Freude darüber, dass ein gutes Gespräch stattgefunden hat.
Oder das
freut mich nämlich jetzt zum Beispiel auch gerade. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ich schlafen gehe.
Ja, da können Sie sich noch in Ruhe freuen.
Noch eine letzte Frage. Hatten Sie schon mal ein echtes Gehirn in der Hand?
Ja, klar. Natürlich.
Na klar.
Das ist auch hier wunderschön, also auch nochmal diese wunderbare Fakultät für Gesundheit. Also es gibt hier eine ganz tolle Kooperation mit dem Lehrstuhl für Anatomie, mit dem Kollegen Reis. Da hat das uns wirklich möglich gemacht, dass auch die Studierenden bislang immer zwei Sitzungen bei ihm unten im Präpariersaal hatten. Wir konnten uns den gesamten Körper anschauen, die konnten das Gehirn in die Hand nehmen, die könnten die Strukturen selber im Gehirn suchen, die ich ihnen vorher auf meinen Bildern in der Vorlesung gezeigt habe. Und natürlich habe ich schon viele Gehirne in der Hand gehabt. Aber auch unsere Studierenden, die Erstsemester, dürfen das machen. Das ist keine Pflichtveranstaltung. Mhm. Ich sage doch auch immer, dass sie das nicht brauchen. Also das ist jedem selbst überlassen. Also hat noch nie einer abgesagt. Also von den Jahrgängen, die bislang hier waren, waren alle begeistert. Ich habe ein riesengroßes Feedback gekriegt, wie hilfreich das ist, wirklich dieses Organ zu sehen, über das man jetzt so viel gelernt hat. Das ist immer so eine erste Schwelle. Also die stehen da erstmal so mit so ein bisschen Abstand in der Tat rum. Ja. Aber das dauert 5 Minuten, hat die Neugier derartig gesiegt, dass sie alle da drüber sitzen und gucken und das völlig besiegt ist eigentlich. Und ich finde auch, dass das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung ist, nicht nur Bilder zu sehen über Gehirn und über Organe, sondern auch wirklich mal das selber angefasst zu haben. Das ist eine ganz wundervolle Erfahrung, glaube ich, wie so ein Körper sich eigentlich auch anfühlt und wie faszinierend der aufgebaut ist. Also ich weiß nicht, ob ich da unsensibel bin, aber ich glaube, für die meisten ist das auch so, wenn sie es einmal überwunden haben, dass das wirklich eine ganz großartige Bereicherung ist, das einmal gesehen zu haben.
Ja, schönes Schlusswort.
Ja,
ich wünsche Ihnen für Ihr Labor und Ihre weitere Forschung alles Gute. Das, also Fragen und Ideen gehen ja nicht aus, glaube ich.
Die gehen nicht aus.
Die Breite ist, also ich bin völlig beeindruckt von der Breite Ihres Ansatzes, also was Sie alles im, wie heißt das so schön, Portfolio haben.
Ja,
und
ja,
die Ideen, die da noch vor der Tür stehen, also sehr schön.
Ja, ich denke, ich habe auch wunderbare Möglichkeiten in dieser Fakultät, die umzusetzen, einfach um die Interdisziplinarität, die hier schon vorhanden ist. Und wenn ich die weiter ergänzen kann und weiter ausbauen kann, dann wäre ich auch sehr glücklich über diesen Job hier. Und es wäre auch so das, was ich hier machen möchte.
Prima, das ist richtig schön. Also ich danke Ihnen für die lange Erzählung, die Sie mir gegeben haben, für den schönen Einblick in Ihre Arbeit. Und Ihnen als Zuhörern vielen Dank fürs Zuhören, für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ich bedanke mich für das schöne Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Tschüss.